Schönen guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Vortragsabend, dem zweiten Abend in einer Vortragsreihe Europäische Werte, christlich-jüdische Wurzeln. Ich bin Charlotte Weber von der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und habe mit einigen anderen diese Vortragsreihe mit vorbereitet von der AG Kirche und Judentum in Thüringen. Ich danke gleich an dieser Stelle unseren verschiedenen Kooperationspartnern, dem Initiativkreis Barfüßerkirche, wo wir schon eine Veranstaltung machen durften und auch am Ende noch einmal sein werden, hier der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen, dem Katholischen Forum Thüringen und Radio Frei. Und als großen Sponsor auch dem Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, die sie diese Veranstaltungsreihe fördern aus dem Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit. Alexander Nachammer wurde 1983 in Frankfurt am Main geboren. Seit 2005 ist er Kantor und war in dieser Funktion in der jüdischen Gemeinde in Berlin tätig. Er studierte Judaistik in Berlin und Potsdam. Ab 2007 absolvierte er eine Rabbinerausbildung am Abraham-Geiger-Kolleg und Studienaufenthalte in Israel. 2013 wurde er vom Abraham-Geiger-Kolleg zum Rabbiner ordiniert. Von 2012 bis 2018 waren sie Gemeinderabbiner der jüdischen Gemeinde zu Dresden und seit 2018 nun Landesrabbiner hier in Thüringen. Europäische Werte, jüdisch-christliche Wurzeln und dann als Unterthema des zweiten Veranstaltungsabends Nachhaltigkeit und Schöpfungsverantwortung. Sind das überhaupt europäische Werte? Und wenn das so ist, wenn sie in den letzten Jahrzehnten oder Jahren immer mehr als diese entdeckt wurden und hoch auf der europäischen Agenda stehen, so merken wir in den gegenwärtigen Debatten, dass sie auch mit anderen europäischen Werten kollidieren. Es ist eine wichtige Herausforderung unserer Zeit, diese miteinander in Einklang zu bringen. Dabei ist Nachhaltigkeit ja gar kein so neues Konzept. Nach übereinstimmenden Angaben unterschiedlicher Quellen geht der Begriff Nachhaltigkeit auf den Freiberger Oberberghauptmann Hans Karl von Karlowitz im 17. Jahrhundert zurück, der ihn auf die Forstwirtschaft anwandte. Das Ziel war die Schaffung eines stabilen Gleichgewichts im Ökosystem Wald. Seit dem Brundtland-Report von 1983 hat der Gedanke einer nachhaltigen Entwicklung die politische und ökonomische Erwägungen bestimmt oder vielleicht noch nicht so ganz bestimmt, aber zumindest geprägt. Spätestens seit den 1980er Jahren haben die christlichen Kirchen ihre Verantwortung für Schöpfungsbewahrung entdeckt und diese im Streben nach Frieden und Gerechtigkeit mit diesen versucht in Einklang zu bringen. Aber das war nicht immer so. Der Auftrag, die Erde zu bebauen und zu bewahren, ja, sie sich untertan zu machen, wurde lange von den Kirchen als einen Herrschaftsauftrag gesehen, hinter dem letztendlich die Zusage von uneingeschränkter Verfügungsmacht über den natürlichen Ressourcen der Erde lag. Wie ist das eigentlich im Judentum? Wie werden da die schöpfungsbezogenen Aussagen gelesen? Welche Hinweise zum Umgang mit den natürlichen Ressourcen finden sich in der Tora? Und wie lassen sie sich in der heutigen Lebenswelt anwenden, wo wir Menschen ja die technischen Möglichkeiten haben, diese natürlichen Ressourcen eben komplett zu vernichten oder nachhaltig mit ihnen umzugehen? Ich freue mich sehr auf die Anregung von Rabbiner Nachammer zu diesem Thema und möglicherweise auf anregende Diskussionen darüber, wie wir gemeinsam Religions for Future sein können. Herzlichen Dank.
Schöpfungsbewahrung und Nachhaltigkeit. Das Thema der Schöpfungsbewahrung und Nachhaltigkeit hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Also gefühlt vergeht eben kaum ein Tag, an dem man eben nicht über tropische Temperaturen, daraus resultierend brennende Wälder oder ganz was anderes eben aber auch kurz erst in den Nachrichten gewesen, Flutkatastrophen hört. Und dann gibt es noch andere Themen wie Plastik oder generell Abfall, der die Meere verschmutzt. Heute soll es nicht darum gehen, woher diese Katastrophen kommen. Vielmehr soll es darum gehen, was uns die hebräische Bibel, also die jüdische Tradition, im Umgang eben mit der Schöpfung und zum Thema der Nachhaltigkeit sagt. Dabei möchte ich zunächst einmal auf die Schöpfungsgeschichte schauen. Dieser ist zu entnehmen, dass die Erde von Gott erschaffen worden ist. Die Schöpfung ist abgeschlossen und das bedeutet eben, wir haben diese eine Erde und stehen in der Verantwortung, so gut wie möglich mit ihr umzugehen. Ja, ich werde aus der jüdischen Tradition zitieren. Das erste, was ich zitieren möchte, ist ein Midrasch. Für diejenigen, die das nicht kennen, Midrashim, das sind rabbinische Interpretationen, Geschichten auch zu dem, was wir in der Tora lesen. Und in diesem Midrasch geht es um die Schöpfung, um Adam. Und zwar, da heißt es, als Gott den Adam erschaffen hatte, führte er ihn zu allen Bäumen im Paradies und sprach zu ihm, siehe meine Werke, wie lieblich und vortrefflich sie sind und alles habe ich deinetwegen erschaffen. Ich denke jetzt nicht deinetwegen im Sinne von deinetwegen wegen Adam, sondern wegen den Menschen. Und Gott gibt einen doch sehr wichtigen Hinweis. Er sagt, nimm dich in Acht, dass du meine Welt nicht verunstaltest und zerstörst, denn es ist niemand da, der sie wiederherstellen könnte. Ja, ein Midrasch, der kommt, um das vielleicht kurz noch anzufügen, bereits aus dem 3. Jahrhundert, also der Zeitrechnung, also ein sehr früher Hinweis eben, dass wir Menschen in der Verantwortung stehen, diese Welt zu bewahren. Also betont werden gleich drei Dinge. Gott hat die Natur für den Menschen erschaffen. Das bedeutet aber auch, der Mensch trägt eben die Verantwortung für die Natur. Ja, daher heißt es, nimm dich in Acht, dass du meine Welt nicht verunstaltest und zerstörst. Und das Dritte ist, die Natur muss bewahrt werden. Schauen wir direkt in den Schöpfungsbericht, in die Tora. Dort heißt es im ersten Buch, Kapitel 28, also Entschuldigung, Kapitel 1, Vers 28, seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde, herrscht über die Fische des Meeres, über das Geflügel des Himmels und über jedes lebendige Tier, das auf Erden kriecht. Also hier ein wichtiger Hinweis in Bezug auf den Umgang mit Tieren. Der Mensch herrscht über die Tiere. Das bedeutet ähnlich wie bei der Natur, dass der Mensch auch die Verantwortung für die Tiere trägt. Herrschen würde ich in diesem Zusammenhang also nicht als Abwertung der Tiere verstehen. Es betont vielmehr die wichtige Funktion, die der Mensch hier einnimmt. Der Mensch ist dafür verantwortlich, dass es den Tieren gut geht. Ursprünglich schloss dies nicht ein, dass der Mensch Tiere töten darf, auch nicht als oder zur Speise. Denn es heißt dann einen Vers weiter, das ist Vers 29, Gott sprach, ich gebe euch alles Kraut und jeden Baum, woran Frucht ist, zur Speise. Also die Natur dient dem Menschen zur Nahrung, aber nicht die Tiere. Diese werden hier nicht erwähnt. Bedeutet also, wenn man das etwas anders ausdrücken möchte, die ersten Menschen haben vegetarisch, vielleicht sogar vegan gelebt. Das ändert sich erst nach der Geschichte von Noach und der Flut, die sich in der 10. Generation nach Adam und Eva ereignet. Also Gott schickt ja eine Flut, weil es viel Böses auf dieser Erde gab. Was genau das Böse ausgemacht hat, das wird von der Tora nicht weiter beschrieben. Also das heißt, es gab viel Böses, ohne das näher zu beschreiben. Das gibt natürlich dann auch Raum für Theorien. kommen wir gleich drauf. Auf jeden Fall, als Noach nach der Sintflut, er hat ja die auf der Arche überlebt mit seiner Familie und mit den Tieren, also als er nach der Sintflut die Arche verlässt, da spricht dann Gott zu ihm, das ist erstes Buch, Kapitel 9, Vers 2, von allem, was sich regt auf dem Erdboden und von allen Fischen des Meeres, in eure Hand sind sie gegeben, also in die Hand der Menschen. Alles, was sich regt, was da lebt, euer sei es zum Essen. Also der Genuss von Tieren wird erlaubt. Frage ist natürlich, warum erlaubt Gott den Genuss von Fleisch nach der Flut? Eine Theorie besagt, und da sind wir wieder bei den Theorien, warum es überhaupt die Flut gegeben hat, dass Gott dies als Zugeständnis dem Menschen gegenüber erlaubt, da der Mensch schon vor der Flut Fleisch gegessen hat, obwohl es eigentlich verboten war. Also etwas anders ausgedrückt, Verbote werden gelockert, sodass der Mensch weniger falsch macht, ohne sich dabei ändern zu müssen. Entnehmen wir übrigens auch dem Vers, den kennen Sie vielleicht, der auch in diesem Zusammenhang vorkommt, wo es dann heißt, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Also sozusagen Gott erkennt an, dass eben der Mensch auch schlechte Seiten hat, böse Triebe hat. Rabbiner Abraham Israel Cook, der lebte von 1865 bis 1935. Er war der erste aschkenasische Oberrabbiner, während der britischen Mandatszeit im Land Israel. Er schreibt, die gesamte Natur befand sich nach der Sintflut auf einer sehr niedrigen Stufe. Gott konnte von dem Menschen den, wie er schreibt, idealen Weg, vegetarisch zu leben, nicht mehr verlangen. Das Verlangen der Menschen, Fleisch zu essen, ist so groß gewesen, dass sie, falls das Verbot nicht gelockert worden wäre, gleichermaßen Tiere, Vögel, Kriechtiere und sogar Menschen gegessen hätten. Die Menschheit ist noch nicht dafür bereit, zu der Stufe von Adam und Eva zurückzukehren. Zuerst muss Frieden unter den Menschen herrschen, ehe wir mit den Tieren friedlich leben können. Angemerkt sei, dass wir uns hier natürlich im Bereich der Interpretation befinden, da die Tora selbst das nicht schreibt, dass es der ideale Weg ist, vegetarisch zu leben. In der jüdischen Tradition gibt es, angemerkt, viele Speisen, die fleischig sind. Also beispielsweise essen viele am Schabbat etwas Fleischiges. Gleichwohl ist es aber eben nicht geboten, Fleisch zu essen. Und wer sich dagegen entscheidet, der macht eben auf jeden Fall nichts falsch. Erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang das Prinzip auch der Öko-Kaschrut. Also Kaschrut, das ist ja, sind ja die Gesetze, die kommen dann später erst. Die Essensvorschriften, also was die Israeliten oder heute die Juden essen dürfen. Im Jahr 1970 hat Rabbiner Salman Schachter Shalomi, der lebte von 1924 bis 2014, diesen Regeln der Kaschrut eine zusätzliche Dimension hinzugefügt, nämlich Öko-Kaschrut. Was bedeutet Öko-Kaschrut? Öko-Kaschrut verlangt von den Herstellern, sich an Umweltschutz und Fairness gegenüber den Mitarbeitern zu halten. Werden die Arbeiter angemessen entlohnt? Wird ihnen die Möglichkeit gewährt, genügend auf ihre Gesundheit zu achten? Also es gibt ja für koschere Produkte immer ein Siegel. Und es gibt da noch so ein extra Siegel, sozusagen Öko-Kaschrut. So wie es Bio dann noch neben den anderen Produkten gibt. Daneben fordert Öko-Kaschrut auch Fairness den Kunden gegenüber. Auch die Frage, auf welche Weise die Tiere gezüchtet und behandelt werden, hat an Bedeutung gewonnen. Im Rahmen der Öko-Kaschrut wird von den Herstellern gefordert, Tiere artgerecht zu halten. Das ist normalerweise, wenn es um koschere Dinge geht, nicht zwingend erforderlich. Da geht es vielmehr darum, dass die Tiere, so sie denn koscher sind, auch nach den Regeln geschächtet werden. Rabbiner Salman Schachter Shalomi vertrat die Ansicht, dass die Öko-Kaschrut die Aufgabe hat, zu fragen, woher ein Produkt kommt, wie es entstanden ist und ob bei der Produktion ethische Maßstäbe angewandt wurden. Also bezieht sich eben nicht nur auf Fleisch, beispielsweise auch auf Gemüse und auf Früchte. So viel vielleicht zu diesem Aspekt. Kommen wir zurück auf den Menschen und seine Verantwortung gegenüber der Natur. Es heißt in der Tora, das ist im ersten Buch der Tora, Kapitel 2, Vers 15, haben wir ihn auch schon eingangs gehört, diesen Vers, und es nahm der ewige Gott den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bauen und zu warten. Also der Mensch, durch Gott in den Garten Eden gesetzt, sollte oder durfte den Garten Eden verändern. Also einmal bauen und warten. Was bedeutet bauen? Bauen nach der rabbinischen Interpretation bedeutet verändern, weiterentwickeln, also beispielsweise Häuser bauen, generell eine Infrastruktur erstellen, Technologien entwickeln und fortentwickeln oder beispielsweise auch Naturressourcen, Eisen, Gold, Öl. Alles das darf genommen und zum Bau oder auch generell zur Entwicklung von Produkten genutzt werden. Was bedeutet warten? Nach dem einfachen Sinn ja instand halten. Und tatsächlich, das ist eine ganz wichtige Interpretation in dem Zusammenhang, aber auch beispielsweise reparieren, wenn etwas kaputt gegangen ist. Also da sind wir schon so ein bisschen bei diesem Thema der Nachhaltigkeit, also die Produkte nicht gleich wegzuwerfen. Und das gilt aber für die ganze Welt. Bedeutet, wir wissen, Adam und Eva haben sich nicht lange im Paradies befunden. Und wir haben ja gerade über das Paradies gelesen. Aber das macht in diesem Zusammenhang keinen Unterschied. Denn es gibt ein rabbinisches Prinzip, was Sie völlig selbstverständlich angewandt haben, das besagt, wenn dies für den Garten Eden galt, dann gilt dies erst recht für die ganze Welt. Dieses Prinzip nennt sich auf Hebräisch Kal Vachomer. Also Kal ist das Leichte und Chomer ist das Schwere. Also der Schluss vom Leichten auf das Schwere. Das Leichte ist sozusagen der kleine Bereich, das ist der Garten Eden. Aber wenn das für den Garten Eden gilt, dann gilt es auch für das Schwere, also für das Große. Das bedeutet für die ganze Welt. Also wir dürfen die Welt bebauen, weiterentwickeln, wir müssen sie warten, sozusagen darauf achten, dass die Welt intakt bleibt. Dies ist und bleibt in der Verantwortung des Menschen. Einen wichtigen Aspekt der Schöpfungsbewahrung finden wir auch im vielleicht schon Ihnen auch bekannten Prinzip vom Schabbatjahr. Schauen wir zunächst auf den Hintergrund. Der Hintergrund ist im dritten Buch der Tora, Levitikus, Kapitel 25, Vers 2 zu finden. Zwei folgende. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, so feiere das Land ein Fest dem Ewigen. Bezieht sich primär auf das versprochene Land, auf das Land Israel. Wenn ihr in das Land kommt, das ist immer so die Perspektive der Tora, die Israeliten befinden sich in der Wüste und wenn sie dann in das Land kommen, dann soll das Land dem Ewigen ein Fest feiern. 6 Jahre besehe dein Feld und 6 Jahre sammle den Ertrag vom Weinstock ein. Aber im 7. Jahr sei eine Schabbatfeier für das Land, eine Feier des Ewigen. Dein Land sollst du nicht besehen und den Ertrag vom Weinstock nicht ernten. Schabbatfeier in diesem Zusammenhang hat eine etwas andere Bedeutung als der Schabbat, den wir am 7. Tag der Woche feiern, am Samstag. Nämlich in diesem Zusammenhang bedeutet das, jedes 7. Jahr ist ein Ruhejahr für das Ackerland. Nach 6 Jahren Bebauung wird das Land in Analogie zum Schabbat als Ruhetag 1 Jahr in Ruhe gelassen, brach gelassen. Genauso wie der Mensch von der Tora geboten bekommt, jeden Freitagabend bis Samstagabend die Arbeit ruhen zu lassen, so soll eben auch die Erde alle 7 Jahre sich für 1 Jahr erholen. Jetzt wissen wir, der Schabbat, um das nur kurz anzufügen, ist ja eigentlich nicht der Abschluss der Woche, sondern der Höhepunkt der Woche. Also sozusagen die ganze Woche ist ein auf den Schabbat vorbereiten. Ja, Vorbereitung auf den Schabbat beginnt immer am Samstagabend. Wenn der letzte Schabbat endet mit den drei Sternen, soll man eigentlich schon beginnen, den nächsten Schabbat, zumindest gedanklich, praktisch noch nicht, aber gedanklich vorzubereiten. Gucken wir noch einmal auf dieses Ruhejahr für das Land. Hier ist es so, es gibt einige Arbeiten, die auch in diesem Schabbatjahr durchaus erlaubt sind, aber die meisten Landarbeiten sind verboten. Und auch hier sehen wir so eine Analogie zum Schabbat. Also auch am Schabbat gibt es viele Arbeiten, die verboten sind, aber bestimmte Sachen sind erlaubt, also besonders eben Tätigkeiten, die sagen wir mal, gottesdienstlich erforderlich sind. Wenn ich zum Beispiel am Schabbat den jeweiligen Abschnitt aus der Tora vorlese, dauert lange, ist auch ein bisschen anstrengend, ist aber nicht schlimm, ist erlaubt. Ne? Also Anstrengung an sich ist am Schabbat nicht verboten, sondern bestimmte Arbeiten, die mit der Werktätigkeit, mit dem, was man unter der Woche tut, die soll man am Schabbat nicht verrichten. Was bedeutet das in Bezug auf das auf das Schabbatjahr? Arbeiten, die den Anbau von Äckern und Bäumen gewidmet sind, die sind verboten. Aber falls es Früchte und Gemüse auf dem Feld gibt, dann dürfen diese gepflückt und gegessen werden. Also durchaus auch komplizierte Regelungen, aber in der Zeit, als man das eingehalten hat im versprochenen Land, da war das natürlich alles bekannt. Schauen wir auf den Hintergrund für das Schabbatjahr. Der Hintergrund, der wird uns von der Tora tatsächlich nicht so direkt genannt. Aber auch hier sind wir dann wieder im Bereich der Theorie. Es gibt dann mehrere Rabbiner, die sich natürlich trotzdem darum bemühen, einen Hintergrund zu finden. Erstens, der Mensch läuft immer wieder Gefahr, unmoralisch zu handeln, da er aus dem Gefühl heraus, dass ihm doch alles gehöre und er alleiniger Herrscher sei, alles andere um ihn herum von oben herab betrachten könnte. Und daher ist der Schabbat nicht nur für den Menschen, sondern beispielsweise auch für seine Tiere ein Ruhetag. Also das ist den 10 Geboten zu entnehmen, wo es heißt, 6 Tage sollst du ein Werk verrichten, aber am 7. Tag Ruhe, auch dein Ochse und dein Esel sollen ruhen. Das bedeutet also beispielsweise, dass es am Schabbat auch verboten ist, so man denn einen Esel hat, in früheren Zeiten wahrscheinlicher als heute, diesen zu verleihen an jemanden, der nicht jüdisch ist. Ja, der sollte natürlich dann auch am Schabbat sich ausruhen dürfen. Der zweite Aspekt, am Schabbat sind alle verpflichtet zu ruhen, selbst der Besitz des Menschen. An diesem Tag gewinnen alle Freiheit und kein Mensch herrscht über alle. Der Mensch soll am Schabbat die Schöpfung so annehmen, wie sie ist und sich nicht mit dem Wunsch befassen, sie zu verändern. Das Sprachjahr soll diese Erkenntnis auch auf die Ebene des Gemeinwesens heben. Moralische Verhaltensweisen sollen das Leben prägen und nicht Besitztum und Materialismus. Hier findet sich auch der Zusammenhang zum Aufbau einer besseren Welt. Da kommen wir zum Schluss nochmal drauf. Das Sprachjahr soll dem Menschen die Erkenntnis bringen, dass selbst das, was unter seiner Herrschaft steht, nicht gänzlich ihm gehört, sondern dass es ihm durch Gott nur zur Verfügung gestellt wurde. Und das bezieht sich beispielsweise eben auch auf das Reichtum. Das letzte Hemd, kennen Sie alle, hat keine Taschen, ist im Judentum tatsächlich so. Also das Sterbehemd, was jemand, nachdem er oder sie verstorben ist, angezogen bekommt, hat keine Taschen. Das bedeutet nicht, dass der Mensch deshalb verschwenderisch leben soll, während er lebt, sondern das bedeutet, dass er in der Verantwortung steht, seinen Reichtum, sofern er welchen hat, so einzusetzen, dass er guten Zwecken dient. Also, was ich immer an erster Stelle, aber muss nicht an erster Stelle sein, nennen würde, ist Förderung der Synagoge oder des Gemeindelebens. Aber genauso könnte man an erster Stelle auch nennen, Unterstützung von Alten, Kranken und Mittellosen, Förderung gemeinnütziger Organisationen und so weiter. Also man findet, wenn man will, findet man einen Zweck, wo man sich positiv einbringen kann. Kommen wir nun von der Schöpfungsbewahrung auf einige Aspekte der Nachhaltigkeit aus jüdischer Sicht. Wichtig ist dabei folgender Vers, auch wenn sich das vielleicht nicht gleich erschließt, aber ich hoffe, es wird sich im Verlauf der nächsten Minuten erschließen. Ich lese ihn erstmal vor, der kommt aus dem 5. Buch der Tora, Kapitel 20, Vers 19. Wenn du eine Stadt lange Zeit belagerst, um sie zu bekriegen, sie einzunehmen, so zerstöre nicht ihre Bäume, dass du dagegen die Axt erhebst. Du kannst davon essen, haue sie also nicht um. Denn ist der Baum des Feldes ein Mensch, dass er vor dir in Belagerung komme. Also es geht hier um eine Kriegssituation. Eine Stadt wird belagert, aber die Fruchtbäume sollen nicht zerstört werden. Es gibt ja mehrere Tora-Kommentare, aber ein ganz berühmter Tora-Kommentar kommt von Rashi aus dem 11. Jahrhundert, lebte in Südfrankreich. Und er schreibt, ist denn ein Mensch der Baum des Feldes, dass er vor dir in die Belagerung komme, die Leiden des Hungers und des Durstes zu erdulden, gleich den Bewohnern der Stadt? Warum willst du ihn, also den Baum, zerstören? Also der Hintergrund ist, glaube ich, klar. Es ist verboten, die Schöpfung sinnlos zu zerstören. Es soll kein Krieg gegen die Natur geführt werden, nur in Klammern erwähnt, also über den Sinn oder Unsinn eines Krieges generell zu sprechen, das wäre nochmal ein anderes Thema. Aber um es trotzdem auch erwähnt zu haben, die Tora erlaubt der heutigen Generation, also den Menschen heute, Krieg nur als Mittel der Selbstverteidigung. Klammern geschlossen. Kommen wir zurück zu der Grundaussage. Es ist in Kriegszeiten verboten, die Schöpfung sinnlos zu zerstören. Und auch hier kann wieder dieses Prinzip von Kal Vachomer, also der Schluss vom Leichten auf das Schwere, angewandt werden. Also was zu Kriegszeiten gilt, das gilt natürlich erst recht in Zeiten von Frieden. Und so lesen wir einen Vers weiter. Nur ein Baum, von dem du weißt, dass er kein Fruchtbaum ist, den magst du zerstören und umhauen, um Belagerungswerke gegen die Stadt zu bauen, die mit dir Krieg führt, bis sie gefallen ist. Also auch hier gilt das allgemein und nicht nur im Falle eines Krieges. Bedeutet, Holz beispielsweise zum Bauen von Häusern oder von anderen Dingen oder zum Verbrennen, ganz besonders in früheren Zeiten wichtig gewesen, um zu heizen, kann nur von nicht fruchttragenden Bäumen genommen werden. Ansonsten ist es verboten, es sei denn, eine Einschränkung gibt es, der Baum fällt von alleine um, Sturm oder sowas. Dieses Prinzip, was wir gerade gehört haben, nämlich so zerstöre nicht, was sich eigentlich nur auf die Bäume in diesem Vers bezieht, das wird in der jüdischen Tradition aber allgemeiner angewandt. Nämlich gibt es einige Rabbiner, die dann in den Kommentaren zu dieser Stelle schreiben, dieses Verbot ist nicht nur auf Bäume, sondern auch auf andere Dinge anzuwenden. Beispielsweise Vandalismus. Also du darfst nicht zerstören, bedeutet, naja gut, es gibt eindeutige Beispiele für Vandalismus. Ne? Jemand kommt in Laden und zerstört alles, was sich da befindet. Das wäre eindeutig. Aber es gibt auch Beispiele, die sind nicht ganz so eindeutig. Also dann wird hinterfragt, wie ist das, wenn ich Lebensmittel wegwerfe, die vielleicht gerade abgelaufen sind, aber vielleicht noch gar nicht verdorben. Oder wie ist das mit Kleidung, die ich wegwerfe, weil sie vielleicht nicht mehr modisch ist oder ein bisschen ausgewaschen ist, die aber eigentlich noch getragen werden könnte. Der Talmud berichtet in diesem Zusammenhang, der Talmud, das ist ja sozusagen das Hauptwerk der rabbinischen Literatur, beinhaltet die Mischna, die mündliche Lehre, ist großer Kommentar über die Mischna, aber auch über viele Stellen der Tora. Also der Talmud berichtet in diesem Zusammenhang, dass ein Rabbiner einst vor seinem Sohn ein Gewand zerriss, um zu prüfen, ob sein Sohn dabei auf ihn schimpfe oder ob er ihn auch weiterhin mit Ehrfurcht behandle. Er war ein etwas gemeiner Vater, ne? Weil der hat auf der einen Seite dieses Gebot, Ehre Vater und Mutter, Das heißt, er darf eigentlich nicht mit dem Vater schimpfen. Und auf der anderen Seite war er sich aber darüber bewusst, dass es eben dieses Verbot gibt des sinnlosen Zerstörens. Also eigentlich muss der Sohn auf den Vater schimpfen. Also das ist sozusagen, kann es nur falsch machen, der Sohn. Im Talmud wird dann aber, ohne darauf einzugehen, und das zeigt auch sozusagen, welche Reaktion der Sohn gehabt haben sollte zumindest, wird dann lange darüber diskutiert oder auch Erstaunen darüber ausgedrückt, warum der Rabbiner eine solche Handlung ausführte, also warum der das Gewand zerrissen hat. Und es wird immer wieder angebracht, es gibt doch das Verbot, du darfst nicht zerstören. Der Talmud erklärt, dass der Rabbiner sich dessen wahrscheinlich bewusst gewesen ist und er daher sein Kleid der Naht entlang zerriss, sodass es dann danach wieder zusammengenäht werden konnte. Also ist er wieder gerettet. Aber wir sehen, also es wird doch sehr genau geschaut und auch die scheinbare Prüfung ist am Ende eben nicht beliebig, ne, sondern man muss eben, wenn man dann sowas macht, wissen, wie. Der berühmte Maimonides aus dem 12. Jahrhundert, der schreibt dann, und das ist eigentlich sehr allumfassend, deshalb nehme ich ihn mal an dieser Stelle, mit seinem Kommentar über diese Stelle, du darfst nicht zerstören. Er schreibt, dieses Verbot betrifft nicht nur Bäume. Jeder, der Werkzeuge zerstört, Bekleidung zerreißt, Gebäude zerstört, Quellen austrocknet und Lebensmittel verdirbt, verstößt gegen das Verbot. Schwierig, ne? Also gerade in der heutigen Zeit ist einfach gesagt, aber es ist schwierig einzuhalten. Also denken wir beispielsweise nochmal an die Lebensmittel, also gerade Restaurants beispielsweise, wo ja auch viel auf den Tellern übrig bleiben mag. Dann ist es natürlich schwer, also unmöglich eigentlich zu sagen, aber wir benutzen es nochmal. Es gibt tatsächlich, das habe ich einmal erlebt, das war in New York, in einem Ferienlager, schon viele Jahre her. Aber es gab auf diesem Ferienlager nicht die Möglichkeit, Essen liegen zu lassen. Also da war es so, man musste sich vorher Gedanken machen, wie viel Essen man vom Buffet nimmt. Das, was man nimmt, musste man auch essen. Ansonsten gab es Ärger. Also es hatte jetzt keine anderen Konsequenzen, aber man musste sich dann tatsächlich, also einer hat es dann mal nicht geschafft, der musste sich dann tatsächlich mit diesen Aspekten beschäftigen und uns dann einen Vortrag darüber halten. Also das ist, glaube ich, doch etwas, wo man durchaus ja, darauf hinwirken kann, dass Menschen tatsächlich nur das kaufen, was sie tatsächlich benötigen. Und das geht eben über das Essen hinaus, seien das gebrauchte Kleider. Na gut, wenn man sie nicht mehr tragen möchte, dann sie zumindest zu spenden. Na, das ist ja auch eine Möglichkeit, dass diese Kleider zumindest nicht weggeworfen werden. Gebäude zerstören ist in dem Zusammenhang natürlich auch wieder schwierig, weil es gibt ja auch die Möglichkeit, ein Gebäude abzureißen, um neue Gebäude hinzubauen. Aber hier geht es primär darum, um die sinnlose Zerstörung, also um das Vandalieren wieder, also dass man einfach etwas zerstört, was einem vielleicht gar nicht gehört, einfach um Schaden diesem Objekt zuzufügen. Zusammenfassen lässt sich dieses Thema, und da sind wir bei dem, was ich vorhin schon genannt habe, mit dem Prinzip von Tikkun Olam. Tikkun Olam ist das Verbessern der Welt. Was bedeutet das? Zunächst einmal ist es so, dass wir nach diesem Prinzip nicht nur die Verantwortung für unsere Gemeinschaft tragen, sondern vielmehr die Verantwortung für das Wohlergehen der Welt, also die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Jetzt kann natürlich der Einzelne sagen, naja, was habe ich schon einen großen Einfluss auf das, was auf dieser Welt passiert als Einzelner. Aber dieses Prinzip von Tikkun Olam wird wie eine Kettenreaktion verstanden. Bedeutet also, ein Einzelner, der beispielsweise in seiner Umgebung dafür sorgt, um jetzt nochmal auf diese Aspekte zurückzukommen, dass beispielsweise gebrauchte Kleider nicht weggeschmissen werden oder Essen nicht sinnlos gekocht und dann weggeschmissen wird, weil man gar nicht so viel essen mag. Also in seiner Umgebung dafür zu sorgen. Und die Kettenreaktion ist natürlich darin zu finden, dass wenn einer das macht und darüber erzählt und spricht, andere dem folgen und irgendwann dann doch vielleicht die ganze Welt oder die Welt als Ganzes sich verbessert. Also deshalb sozusagen, ja, als Einzelner hat man vielleicht wenig Einfluss, aber man kann doch Einfluss nehmen, zumindest versuchen, diese Kettenreaktion anzustoßen. Und da werden dann sozusagen ganz aktuell auch Fragen aufgeworfen, wie ist es beispielsweise mit dem Autofahren? Also muss man kleine Strecken mit dem Auto fahren oder kann man nicht auch laufen? Kenne ich nur zu gut, wenn ich am Schabbat in die Synagoge laufe, dann ist das selbstverständlich. Unter der Woche kostet es doch ein bisschen Überwindung, obwohl die Strecke die gleiche ist, ist sie irgendwie gefühlt länger. Oder auch in Bezug auf Fliegen. Also, keine Ahnung, von Berlin nach München fliegen ist möglich, aber man kann auch mit dem Zug fahren, wenn man möchte. Stromnutzung und Heizen, also allgemein Energieverbrauch. Also solche Aspekte spielen dabei natürlich auch eine Rolle. Nach Auffassung einiger Rabbiner übrigens ist Tikkun Olam, das Verbessern der Welt, die Grundlage dafür, dass der Messias kommen wird. Und das besagt also sozusagen, wenn die Welt sich als Ganzes verbessert, dass das natürlich auch einen Einfluss darauf hat, dass vielleicht der Messias kommen wird. Angemerkt, in der liberalen Tradition erwartet man ja nicht mehr unbedingt einen Messias in Form einer Person, sondern ein messianisches Zeitalter, Zeitalter des Friedens. Bezieht sich auch auf die Propheten, wo wir ja lesen, Schwerter werden zu Pflugscharen und man wird nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Und das wird dann tatsächlich auch so angewandt, das ist doch etwas, was, worauf Menschen durchaus einen Einfluss haben. Und dass dann also das messianische Zeitalter, ob es durch einen Menschen oder durch Menschen insgesamt bewirkt wird, ein Zeitalter des Friedens sein wird. Schließen möchte ich mit folgendem Zitat. Es kommt von Nachum Sarna, einem jüdischen Bibelwissenschaftler aus dem 20. Jahrhundert und regt vielleicht auch noch mal zum Nachdenken an. Er schreibt: Wir können annehmen, dass Gott eine perfekte Welt hätte errichten können, die keine Pflege mehr benötigt. Er beschloss jedoch, dass es für uns Menschen besser sei, wenn wir für die Welt, in der wir leben, Verantwortung übernehmen. Wir neigen dazu, Dinge mehr zu schätzen, wenn wir unsere Mühe in sie investiert haben.